Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Nico Fried, dem Leiter der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung. Guten Tag, Herr Fried.
Schönen guten Tag.
Sie sind ein bisschen außer Atem, denn Sie sind jetzt gerade hier reingehechtet ins Studio. Was ist passiert?
Naja, in Mitte in Berlin war es wieder dermaßen voll auf den Straßen und ich gebe sofort zu, ich bin mit dem Auto gefahren, auch noch mit dem Diesel.
Aha, das geben Sie sofort zu.
Das gebe ich sofort zu. Ist aber so eine, wo man noch so Kunstpipi reinschüttet. Also so dieses für die Reinigung der Abgase, also der ist zulässig.
Also quasi. Insofern haben Sie das Gefühl, Sie haben jetzt nichts zur Luftverpestung beigetragen?
Gemessen an dem, was die Teilnehmer in Katowice an Kerosin und sonstigen Treibstoffen ausgepustet haben, ist mein Anteil, glaube ich, sehr gering.
Na gut, wir werden über Katowice sprechen, über den Weltklimagipfel, wir werden über den dritten Dieselgipfel im Kanzleramt sprechen und vielleicht auch nochmal über Ihre Fahrgewohnheiten. Nico Fried, mein Gast hier in Studio 9 und mein Name ist Anke Schäfer. Was für ein Jubel war das 2015, Herr Fried, als das Pariser Klimaabkommen geschlossen wurde. Wie einig schien sich die Weltgemeinschaft da zu sein, dass man gemeinsam Mittel finden würde gegen die Erderwärmung. Jetzt haben wir 2018. In Katowice geht es darum, in Polen die Basis für die Umsetzung dieser Klimaziele zu finden. Frage, kriegen wir es noch hin, unter den 2 Grad zu bleiben, also diese globale Erwärmung nicht weiter steigen zu lassen?
Ich glaube, das kann man heute noch nicht beantworten, ob es gelingt. Was man sagen kann, ist, dass diese Konferenz in Katowice wahrscheinlich noch nicht den Schlussstein in die Umsetzung legen wird. Die allermeisten erwarten ja kein besonders durchschlagendes Ergebnis, sondern verlagern ihre Erwartungen schon wieder auf die nächsten Jahre. Das ist einfach ein wahnsinnig mühsamer Prozess, der natürlich durch das Verhalten der Amerikaner, aber auch der Europäer teilweise und auch Deutschlands, das muss man sagen, nicht gerade energisch vorangetrieben wird.
Ja, das kann man so sagen. Die Amerikaner, die also angekündigt haben, aussteigen zu wollen, die Deutschen, die selbst gesteckten Klimaziele nicht erreichen. Aber wenn man zum Beispiel eine Expertenrechnung vor sich hat, in der steht, in circa 60 Jahren könnte es in Frankfurt so heiß werden, wie es heute in Malawi ist, dann weiß man ja, das ist dringlich, dieses Problem.
Ja, das ist so. Ich habe das auch, ist ja eine Berechnung der ARD gewesen, die man da für seinen eigenen Wohnort anstellen konnte. Das ist erschütternd, aber es ist ja eigentlich auch nicht neu. Ne? Also das sind ja alles Fakten, die wir kennen. Und noch mehr beunruhigend ist es eigentlich, wenn wir bedenken, dass wir einiges davon im Moment ja auch schon erleben. Nun wissen wir nicht, ob dieser Sommer speziell auf die Klimakrise zurückzuführen war, aber einen Vorgeschmack darauf, was es bedeutet, wenn es dauerhaft wärmer ist, hat es uns ja schon gegeben. Und das, was wir an Klima oder an Wetterphänomenen erleben rund um die Welt, da kann man auch im Einzelfall immer nicht darauf zurückführen, ob das auf die Klimakatastrophe, ob das die Ursache ist. Aber man bekommt natürlich einen Eindruck, welche Folgen das haben könnte. Und dass es in dieser Massivität, in der wir es in den letzten Jahren grundsätzlich erleben, auch etwas mit dem Klimawandel zu tun haben muss, ich glaube, das ist eigentlich bis auf ein paar Experten, die das nicht wahrhaben wollen, unstrittig.
Und manchmal Donald Trump, der es nicht wahrhaben will.
Ja, Donald Trump, wobei man sagen muss, man sollte das Problem des amerikanischen Präsidenten insofern nicht überschätzen, als es ja in Amerika eine sehr starke Gegenbewegung gibt, insbesondere der Bundesstaaten, angeführt von Kalifornien. Das heißt, die USA insgesamt, was die Emissionsbilanz angeht, ist wahrscheinlich auf Dauer gesehen gar nicht so schlecht, wie die Bemerkungen von Herrn Trump vermuten lassen.
In der Tat. Man kann lesen, dass vielleicht die Pariser Klimaziele von den USA erreicht werden können, eben genau, weil es so ist, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben. Nochmal zurück nach Deutschland. Die deutsche Industrie, könnte man meinen, könnte ja durchaus ein Interesse daran haben, Zukunftstechnologien herzustellen oder zu generieren, die dann dazu beitragen, dass die globale Erwärmung nicht weiter fortschreitet. Wir haben heute früh im Deutschlandfunk in Köln mit Mujib Latif gesprochen. Er ist Klimaforscher an der Uni Kiel.
Die Menschen haben immer Angst vor Veränderung und ich denke, wenn wir beispielsweise versuchen, die erneuerbaren Energien stärker in den Markt einzuführen, als es bis jetzt der Fall ist, wenn wir versuchen, so schnell wie möglich aus der Kohle auszusteigen, wenn wir versuchen, die Automobile so sauber wie möglich zu machen, dann sollte man das nicht ideologisch betrachten, sondern einfach als Innovationsmotor für die deutsche Wirtschaft. Ich glaube, wenn man das tut, dann würden auch viele Menschen mitgehen, weil am Ende des Tages nützt das der deutschen Wirtschaft und sorgt dafür, dass auch in einigen Jahrzehnten Deutschland noch wohlhabend ist.
Ja, da kann man doch eigentlich mitgehen mit diesem Argument.
Ja, das ist ein starkes Argument, was die Grünen zum Beispiel ja schon seit vielen Jahren in den Spruch packen, mit grüner Politik schwarze Zahlen zu schreiben. Mhm. Das ist auch alles schön und gut, aber es ändert ja nichts daran, dass man erstens natürlich nicht so ganz genau weiß, wie die Entwicklung da in den nächsten Jahren weitergehen kann. Gestern Abend habe ich Friedrich Merz gehört im Interview, im Bericht aus Berlin, der auch sagt, man müsste eigentlich viel stärker im Klimaschutz auf die Technologien setzen. Das ist richtig, nur da wissen wir natürlich nicht so ganz genau, wie wird die Entwicklung sein? Wird das dann auch ausreichend sein? Werden wir die richtigen Technologien entwickeln können? Deswegen glaube ich, dass der andere Teil, was Grenzwerte und diese Dinge angeht oder aber eben auch die Frage des Kohleausstiegs, insbesondere hier in Deutschland, die müssen trotzdem gelöst werden. Und das sind natürlich gesellschaftlich sehr problematische und sehr schwierige Fragen.
Ja, Kohleausstieg. Es gibt eine Studie von Greenpeace, die besagt, dass man die 40%, die ursprünglich mal angedacht waren, Reduktion der Treibhausemissionen bis 2020 noch schaffen könnte, wenn die ältesten Braunkohleblöcke abgeschaltet würden, wenn in Wind- und Solarkraft investiert würde, wie ja im Koalitionsvertrag vereinbart, und dann ein leichtes Zurückfahren der mehr als 20 Jahre alten Braunkohlekraftwerke bewerkstelligt würde. Das klingt ja eigentlich machbar.
Ja, es klingt machbar, aber wir erleben es ja, wenn wir mal das Beispiel des Kohleausstiegs nehmen, wie schwierig und wie kompliziert diese Diskussion ist. Denn wenn wir mal die Lausitz oder Ostdeutschland nehmen, die sehr stark von dieser Braunkohle abhängig sind und sich natürlich zu Recht die Frage stellen, was soll dann an Strukturwandel stattfinden, was werden wir stattdessen bekommen, dann ist das etwas, was man nicht so einfach vom Tisch wischen kann. Und die Kohlekommission kommt ja jetzt schon nicht mehr so richtig voran. Sie sollte eigentlich jetzt schon den Bericht vorlegen. Jetzt ist es wieder auf nächstes Jahr verschoben worden wegen der Einwände. Nächstes Jahr haben sie Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern, eins davon besonders betroffen, Brandenburg. Also ich glaube, da werden wir uns noch auf ganz schwierige Debatten gefasst machen müssen. Und das ist dann sozusagen im Detail die Schwierigkeit.
Bleibt es am Ende doch an uns hängen, Herr Fried. Wir müssen unsere Autos verkaufen, wir dürfen nicht mehr in den Urlaub fliegen, wir machen in Zukunft nur noch Pilgerreisen zu Fuß.
Das stimmt einerseits, und andererseits hat der ehemalige Kohlekumpel in der Lausitz davon immer noch keinen neuen Job in ein paar Jahren.
Das ist wahr. Es tagt im Kanzleramt der Dieselgipfel. Es ist der dritte Dieselgipfel. Die Kanzlerin trifft sich mit Vertretern von Städten und kommunalen Spitzenverbänden. Es ist so, dass vor einem Jahr die Bundesregierung mit den Kommunen gemeinsam dieses Sofortprogramm Saubere Luft verabredet hatte. Und da heißt es wörtlich, Ziel des Sofortprogramms Saubere Luft ist es, die Luftqualität in den Ballungsräumen nachhaltig zu verbessern und den Ausstoß von gesundheitsgefährdenden Stickoxiden zu reduzieren. Herr Fried, die Frage habe ich eben schon mal gestellt, als es um Katowice ging und den Klimagipfel dort. Jetzt geht es um die Dieselfrage in Deutschland. Ist dieses Problem zu lösen?
Ja, das Problem ist wahrscheinlich schon zu lösen, wenn man mal zu einer einheitlichen Strategie kommt und insbesondere die Autokonzerne da auch mitziehen. Das ist ja ein.
Haben sie ja bisher nicht getan.
Das haben sie, ja, schrittweise nähern sie sich dem an, aber natürlich immer nur in dem Maße, wie es ihnen dann am Ende trotzdem noch einen gewissen Gewinn verspricht bei irgendwelchen Umtauschprogrammen von Alt- gegen Neufahrzeugen und so weiter. Das ist ernüchternd, das ist ein Thema, was, glaube ich, auch die Leute unglaublich aufregt, insbesondere die, die davon natürlich betroffen sind. Mhm. Und es gibt ja auch von den Lösungen, die man jetzt bisher gesehen hat, zum Beispiel Fahrverbote, die durch die Gerichte nach Klagen der deutschen Umwelthilfe verhängt worden sind. Das ist ja eigentlich ein Witz, wenn man sieht, dass es alles immer nur kleine Streckenabschnitte sind in vielen der Großstädten, insbesondere hier auch in Berlin, die man natürlich dann leicht umfahren kann und man eigentlich nicht so richtig einsieht, wie das für bessere Luft sorgen kann.
Gut, aber immerhin haben die Gerichte diese Urteile gesprochen und deswegen muss jetzt was getan werden. Da haben die Gerichte ja im Grunde das getan, was eigentlich die Politik und die Autohersteller hätten machen müssen.
Ja, aber wo kein Kläger, da kein Richter. Insofern muss man, so schwierig der Herr Resch von der Umwelthilfe als Mensch oder als Aktivist ist, weil er so unglaublich penibel und kompromisslos erscheint. Ein Mann mit einer Mission, ja. Muss man ihm zugutehalten, dass er das bewirkt hat. Und der politische Ansatz war ja bisher immer, insbesondere von der Bundeskanzlerin, dass sie gesagt hat, wir müssen nur irgendwas tun, damit Fahrverbote vermieden werden. Das ist natürlich eine sehr kurzfristige Strategie. Verständlich, wenn man sich nicht den politischen Ärger der Dieselfahrer auf den Hals ziehen will, die unter Fahrverboten leiden, aber natürlich überhaupt nicht nachhaltig und langfristig. Aber da stößt die Politik dann natürlich auch auf den Widerstand, insbesondere der Fahrzeughersteller.
Mhm. Aber ich habe mich schon sehr gewundert, gerade auch über die Kanzlerin, über Angela Merkel, als es um die Fahrverbote ging, im Oktober zum Beispiel für Frankfurt, da hat sie dann nicht etwa gefragt, wie können wir also jetzt die Autobauer vielleicht doch noch dazu bringen, nachzurüsten, sondern sie hat gesagt, wir ändern das Emissionsschutzgesetz. Ja. Warum ist sie denn da jetzt nicht offensiver auf die Autobauer zugegangen?
Ja, das ist die große Frage. Es gibt offensichtlich in der Bundesregierung insgesamt keine einheitliche Linie. Die Umweltministerin ist relativ rigide. Der Verkehrsminister hat sich ja lange selbst der Nachrüstung der Fahrzeuge, die er inzwischen teilweise mitträgt, verweigert, weil er immer die Autokonzerne in Schutz genommen hat, die gesagt haben, das geht nicht. Das ist natürlich wieder so ein typischer Fall, wo Frau Merkel kein Machtwort spricht, weil sie auch in der Regel in so einer verfahrenen Situation, wo dann auch unterschiedliche Parteiinteressen drin sind, sich von einem Machtwort nichts verspricht. Und so war die Bundesregierung nicht in der Lage, mit einer einheitlichen Haltung gegenüber den Autokonzernen aufzutreten. Das ist ein politisches Versagen, das muss man einfach klar sagen. Und so ist ja auch das öffentliche Echo auf diese ganze Geschichte.
Und Sie meinen, Frau Merkel macht das eben deswegen nicht, weil sie sich hier sozusagen keine gute Publicity verspricht?
Naja, Frankfurt war ja ein ganz spezieller Fall, weil Frankfurt nicht unter den Städten war, wo eine besondere Schadstoffbelastung war, die dann in das Programm reingekommen sind. Gleichzeitig war Frankfurt die Stadt, in der ein paar Tage später die Landtagswahlen stattgefunden haben. Da musste sie irgendwas machen, aber es war eine reine Notoperation. Und man kann streiten, ob diese Grenzwerte angemessen sind. Das ist ja der Vorwurf, der oft erhoben wird, dass zum Beispiel am Arbeitsplatz die Stickoxidbelastung viel höher ist als zum Beispiel im Straßenverkehr. Nur wenn wir anfangen, geltendes Recht danach zu beurteilen, ob es uns politisch passt oder nicht, dann tun wir auch dem Rechtsstaat einen Tort an. Und das war eigentlich das, was man der Bundeskanzlerin da auch vorwerfen muss, dass sie irgendwie versucht hat, da noch etwas zu fingern, auch mit Blick auf die Landtagswahl, den Eindruck zu erwecken, dass sie Fahrverbote verhindern möchte, aber mit Methoden, die man so eigentlich nicht gutheißen kann.
Sagt Nico Fried von der Süddeutschen Zeitung. Hier zu Gast in Studio 9 in Deutschlandfunk Kultur Nico Fried aus der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung und uns jetzt zugeschaltet aus Paris auch Jürgen König, unser Korrespondent im Studio Paris. Hallo Herr König.
Hallo Frau Schäfer, hallo Herr Fried.
In Frankreich sind ja am Wochenende die Menschen auf die Straßen gegangen, les Gilets jaunes, also die gelben Westen, die Gelbwesten. Es war der dritte Samstag in Folge, an dem sie wirklich ihrer Wut Ausdruck gegeben haben. Gewalttätig wurde es vor allem in Paris auf den Champs-Élysées. Wir haben die Bilder gesehen, vielleicht haben Sie sie gesehen im Fernsehen, rund um den Triumphbogen, die ausgebrannten Autowracks. Die Polizei hat Wasserwerfer eingesetzt und Tränengas. Es gab landesweit, habe ich gelesen, rund 260 Verletzte und 100 Menschen wurden festgenommen. Eine junge Frau, eine Krankenschwester, hat einem französischen Reporter das Folgende gesagt.
Wenn das so weitergeht, dann wird das mit Waffen ausgetragen, wirklich. Denn wir haben keine andere Wahl. Am nächsten Wochenende wird es eine Katastrophe geben und wir sind auf dem Weg in den Bürgerkrieg.
Wir sind auf dem Weg in den Bürgerkrieg, Herr Fried. Das klingt ja sehr entschlossen. Steht da sowas bevor wie ein Sturm auf die Bastille? Muss man das befürchten?
Ich glaube, Frankreich mit seiner Demonstrations- und Revolutionskultur, wenn Sie so wollen, die ja viel ausgeprägter ist als Deutschland, da sind solche Dinge natürlich sehr schnell viel symbolbeladener und da werden andere Erinnerungen hervorgerufen. Ich würde nur gerne einen Punkt mal machen, der sehr anschließt auch an das, was wir vorhin besprochen haben. Denn was hat Macron gemacht an der einen Stelle? Er hat eine Steuererhöhung durchgesetzt oder möchte sie durchsetzen, mit der Benzin teurer wird. Das ist eine Maßnahme, die genau in den Katalog gehört, über den wir vorhin gesprochen haben, was der Staat eigentlich tun muss, um ökologischer sich zu verhalten, um auch über solche Steuerungselemente den Umweltschutz zu nützen. Also das ist ganz interessant. Hier in Frankreich erleben wir genau das, was wir im Moment in Deutschland vermeiden, uns mit der Gesellschaft anzulegen. Er tut das und Sie sehen, mit welchen Folgen. Also das unterstreicht nochmal, wie schwierig es ist, solche Maßnahmen auch durchzusetzen gegen einen sozialen Protest, der ja durchaus auch nachvollziehbar ist.
Würden Sie denn solchen Protest in Deutschland dann auch erwarten?
Nein, erstmal nicht, aber ich habe schon andere Dinge nicht erwartet, zum Beispiel, dass in Deutschland nochmal eine Partei wie die AfD mit so vielen Prozentpunkten im Bundestag sitzt. Insofern kann man es sicher für die Ewigkeit nicht ausschließen.
Mhm. Jürgen König in Paris, dieses Wort Bürgerkrieg, was wir eben gehört haben, ist ja doch ein sehr, naja, ein markiges Wort. Muss man mit diesem Wort nicht eher ein bisschen vorsichtig umgehen?
Also wenn die Casseurs, wie sie in Frankreich genannt werden, also vom Verb casser, zerbrechen, zerstören, wenn also die Casseurs hier mit Hammern, Steinen, Stangen, Molotow-Cocktails gegen Polizisten vorgehen, das sind schon jetzt Waffen. Also weil die Dame vorhin sagte, man werde sich bewaffnen. Am Samstagabend sah man hier Fernsehbilder von Menschen in gelben Westen, das war eine größere Gruppe am Arc de Triomphe, Menschen, die einen Polizisten regelrecht vor sich hertreiben, ihn zu Boden reißen, runterdrücken, dann immer wieder auf ihn einschlagen, ihn treten, mit den Füßen in den Bauch, auf den Kopf, extrem brutal. Die Polizei kontert mit Tränengas, dazu Dutzende ausgebrannte Autowracks. Also das sind schon Bilder, die an bürgerkriegsähnliche Zustände zumindest erinnern. Ich hatte auch für mich das Gefühl am Samstagabend, dass die öffentliche Ordnung in Teilen von Paris wirklich zusammengebrochen ist. Man sah vermummte Gestalten, die zum Beispiel ein Auto nach dem anderen anzünden konnten, ohne dass irgendjemand sie dabei gestört hätte. Ich glaube, derlei kann jederzeit wieder passieren, vielleicht auch Schlimmeres.
Mhm. Wer sind denn die Gelbwesten? Also sind das Linke und Rechte, ganz normale Bürger oder eher Krawallmacher?
Man muss hier genau unterscheiden. Es war zuerst das ländliche Frankreich, das da auf die Straße ging. Also die Menschen, die einfach aufs Auto angewiesen sind und die von der Erhöhung der Steuern auf Benzin und Diesel besonders betroffen sind. An dieser neuen Ökosteuer hat sich dieser Protest entzündet. Herr Fried hat völlig recht mit dem, was er vorhin gesagt hat. Sie zurückzunehmen, das war die erste Forderung. Hinzugekommen sind dann sehr viele all derjenigen, die von Macrons Reformpolitik ganz generell nichts halten. Ihre Forderungen gingen und gehen deutlich weiter, höhere Renten, höherer Mindestlohn, Rücktritt des Präsidenten, um nur einige zu nennen. Und zu diesen beiden Gruppen kommen nun wiederum bei den großen Demonstrationen jene in Frankreich leider altbekannte Extremisten, die für die Bilder sorgen, die weltweit jetzt wieder die Runde machen, brennende Autos, geplünderte Apotheken, verwüstete Geschäften. Diese Casseurs eben, das sind gewaltbereite Extremisten der radikalen Linken wie der radikalen Rechten. Das sind auch junge Erwachsene, die Lust auf Randale haben, Jugendliche, die als Plünderer mitmachen. Also das ist eine unübersichtliche Mischung. Bedenklich ist, finde ich, dass viele der friedlichen Demonstranten diese Gewalt inzwischen ausdrücklich gutheißen. Also sie sagen, das ist jetzt die Revolution, nun spricht das Volk, die Zerstörungen, die es da gibt, seien zwar bedauerlich, aber notwendig, damit die Regierung ja überhaupt mal zuhört.
Nun wissen wir, Herr Fried, dass der Riss in der französischen Gesellschaft, kann man zumindest meinen, tiefer ist als der durch die deutsche Gesellschaft geht. Insofern sind beide Länder an der Stelle vielleicht doch nicht zu vergleichen.
Das glaube ich auch. Also man darf ja nicht vergessen, dass Macron das Ergebnis einer politischen Entwicklung ist, die schon einen großen Schritt weiter ist als Deutschland, nämlich der Auflösung des Parteiensystems, wenn Sie so wollen. Bei uns hat sich das Parteiensystem sehr stark verändert durch die AfD. Es gibt nicht mehr die zwei großen Volksparteien, sondern mehrere so im mittleren Bereich, im Moment jedenfalls. In Frankreich spielen die traditionellen Parteien ja fast keine Rolle mehr, sondern Macron ist das Ergebnis einer Bewegung und sozusagen von verschiedenen Seiten des Volkes ist auch unterstützt worden, korrigieren Sie mich in Paris, wenn ich's falsch sage.
Nein, das stimmt.
Und deswegen ist natürlich auch, man weiß gar nicht, was, wenn das jetzt schief geht, danach nochmal kommen soll. Das ist ja eigentlich die Frage.
Frage ist ja auch, Herr König, weil eben die Gelbwesten so ein, ja, sage ich mal, ein Bündnis aus vielen verschiedenen Gruppen sind, wenn jetzt Macron, er möchte ja mit ihnen reden, liest man. Also morgen soll sich Regierungschef Edouard Philippe mit Vertretern der Bewegung treffen. Mit wem denn dann? Also gibt es da Anführer, gibt es Menschen, die sagen, wir stehen jetzt für die Positionen der Gelbwesten?
Also es hat sich jetzt am Wochenende eine Art Sprecherrat der Gelben Westen konstituiert. Ob die Bewegung, die ja sehr heterogen ist, sich über das Netz konstituiert hat und so weiter, ob die Bewegung diese 12 Menschen, die sich da jetzt zusammengetan haben, als ihre Sprecher akzeptiert, das ist die große Frage. Dieser Rat wurde nicht gewählt, hat kein Mandat, hat einfach gesagt, wir sind jetzt die Sprecher überhaupt, um der Bewegung eine zentrale Stimme zu geben, um auch mit der Regierung verhandeln zu können. Die grundlegende Frage ist, worüber soll die Regierung mit ihnen reden? Von Steuern auf Benzin und Diesel ist kaum noch die Rede. Tonangebend sind absolut die Gelbwesten, die einfach Macrons Kopf verlangen. So wird es skandiert. Macron démission, also Macron muss weg. Das ist die Botschaft und darüber lässt sich nicht verhandeln.
Mhm.
Das große Problem ist, dass Macron für einen wirklich zunehmend größer werdenden Teil der französischen Bevölkerung im Moment sagen kann, was er will. Man hört ihm nicht mehr zu, man glaubt ihm nichts mehr. Und das macht es hier auch den Kommentatoren so schwer, sich einen Ausweg aus dieser Krise vorzustellen.
Jürgen König, vielen Dank nach Paris. Dankeschön für diese Einschätzung.
Gerne.
Gucken wir in die Schulen, Herr Fried. Gucken wir, wie es da aussieht in Sachen Digitalisierung und Internet. Sieht gar nicht so gut aus. Daher soll es Internet in Zukunft an allen Schulen geben, im Zuge des sogenannten Digitalpakts. Der Bund will 5 Milliarden Euro bereitstellen im nächsten Jahr. Doch dafür braucht es eine Grundgesetzänderung und die könnte im Bundesrat am 14. Dezember scheitern. Denn nicht alle finden diesen Digitalpakt, so wie er jetzt geplant ist, toll. Namentlich nicht Winfried Kretschmann von den Grünen, Volker Bouffier, Armin Laschet, Michael Kretschmer und Markus Söder von der Union. Fünf mächtige Länderchefs. Ganz kurz, bevor wir darüber sprechen, hier ein paar kurze Informationen dafür von Katrin Brandt.
Sie wollen den Digitalpakt, aber sie wollen die Änderung des Grundgesetzes nicht mittragen. Die fünf Ministerpräsidenten von CDU, CSU und Grünen, die sich in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zu Wort melden. Die Änderung des Grundgesetzes würde zu sehr in die Länderhoheit eingreifen, meinen sie. Ohne die Zustimmung der fünf, darunter NRW, Baden-Württemberg und Bayern, käme aber im Bundesrat die nötige Zweidrittelmehrheit nicht zustande. Der Digitalpakt, mit dem die Modernisierung und Digitalisierung der Schulen vorangebracht werden soll, würde dann scheitern.
Tja, kann man das nachvollziehen, was diese fünf Ministerpräsidenten sagen? Diese Änderung greift zu sehr in die Länderhoheit ein?
Man kann das nachvollziehen, aber das eigentliche Problem an dieser Geschichte liegt viel weiter zurück. Wir reden über diesen Digitalpakt und die damit verbundenen 5 Milliarden und mögliche gesetzliche Änderungen seit über einem Jahr. Das war noch Johanna Wanka, die damalige Bundesbildungsministerin, die dieses Programm aufgesetzt hat. Das war nun keine besonders starke Bundesbildungsministerin, deswegen war sie offensichtlich auch nicht in der Lage, schon etwas vorzubereiten, wie man das Geld an die Länder hinbringt. Aber dass wir jetzt seit über einem Jahr über diese Frage streiten, wie kommen 5 Milliarden über 5 Jahre gestreckt in die Schulen, da sage ich Ihnen ganz ehrlich, das ist für einen Zuhörer oder Eltern, die Kinder in der Schule haben, wo es noch keine Laptops oder Internet gibt, einfach nicht mehr nachvollziehbar. Es ist ein Skandal erster Güte, das muss ich wirklich, also da echauffiere ich mich auch mehr, als es mir als nüchternem politischen Betrachter
Sie sind
zusteht.
Ja auch Vater, oder?
Bin auch Vater von zwei Kindern und meine Frau ist auch noch Lehrerin, ich sag's ja, gib's ja offen zu. Das ist unfassbar. Das ist wirklich für die Bevölkerung nicht mehr nachvollziehbar, wie es sein kann, dass 5 Milliarden Euro rumliegen im wahrsten Sinne des Wortes. Geld, was wir ja zur Verfügung stellen als Bürger und sich die Politik, egal wer da in der Sache Recht hat, nicht darüber verständigen kann, wie die an die Schulen kommen. Das ist nicht zu fassen.
Gut, aber jetzt sind wir eben an diesem Punkt, wo diese fünf sagen, der Föderalismus ist ein Grundpfeiler unserer Bundesrepublik. Die Nähe zu den Bürgern, welche die Länder, ich zitiere jetzt aus diesem Artikel, den Sie geschrieben haben in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die Nähe zu den Bürgern, welche die Länder bis heute garantieren, ist gerade für die Fragen von Bildung und Erziehung unverzichtbar. Wir wollen keine Einheitsschulpolitik aus Berlin, sagen die. Ja, da muss man jetzt, auch wenn Sie wahrscheinlich recht haben, dass Sie sagen, darüber kann man sich echauffieren, trotzdem jetzt nochmal an diesem Punkt nachfragen. Ja. Haben Sie da recht, diese fünf?
Nein, nur teilweise, glaube ich, in dem konkreten Punkt. Es ist so, dass der Bund das Geld zur Verfügung stellt, aber die Länder noch eine sehr weitreichende Entscheidungsbefugnis darüber haben, wie sie das zur Verfügung stellen wollen. In Wahrheit regen sie sich auch gar nicht über diesen speziellen Punkt auf, weil der Digitalpakt soll noch gar nicht unter die künftigen Regelungen fallen, sondern da würden 90% vom Bund beigesteuert und nur 10% von den Ländern. Das soll sich ab 2020 dann ändern zu einem Verhältnis 50-50. Das heißt, da müssten die Länder dann immer kofinanzieren und das wollen sie natürlich nicht, weil sie auch befürchten, sie hätten keine Mitsprache mehr über das, was sie dann eigentlich machen wollen. Aber es ändert nichts daran, dass hier der Föderalismus wirklich in eine total verfahrene Situation geführt hat. Und wir haben vorhin immer noch im Konjunktiv gesprochen, dass es sein könnte, dass der Bundesrat das ablehnt am 14. Dezember. Das ist die letzte Sitzung in diesem Jahr. Mhm. Er wird es tun. Es ist völlig klar. Sie werden den Vermittlungsausschuss anrufen und dann werden weitere Monate ins Land gehen.
Also müssen wir sagen, Föderalismus hier absolut so nicht tragbar.
Ich halte es für richtig, dass die Länder die Hoheit über die Bildung haben. Das Hauptargument ist ja, man muss die Verantwortlichkeiten kennen. Wer ist schuld, wenn Sie so wollen, wenn die Bildungspolitik nicht so funktioniert, wie sie soll. Aber das Politikmanagement insgesamt, sowohl von der Bundesregierung, auch vom Bundesfinanzminister, aber auch von den Ministerpräsidenten, ist hier wirklich katastrophal.
Also ich bin eine große Freundin auch des Föderalismus. Da muss man genau gucken, wie Sie sagen, wenn wir zum Beispiel vergleichen mit einem Land wie China, wo dann einfach entschieden wird, Digitalisierung der Schulen findet morgen statt und dann findet sie auch morgen statt, möchte man gleichzeitig in so einer Art Staat nicht leben?
Nein, das möchte man nicht, das ist völlig klar. Man muss aber auch sagen, dass die Länder zum Beispiel mit dem Argument, gebt uns doch das Geld einfach über die Umsatzsteuer und wir versprechen euch dann, dass wir es dafür ausgeben, was gemeint ist, haben sie natürlich insofern schlechte Karten, als man das schon mal gemacht hat, nämlich bei dem Geld, was man für die BAföG-Erhöhung gegeben hat. Und das haben die in ihre Landeshaushalte gesteckt und haben es eben nicht für die Dinge ausgegeben, die vorgesehen waren. Und sowas Ähnliches haben wir schon erlebt zu Gerhard Schröders Zeiten bei dem Ganztagsschulausbau. Also die Länder haben sich da auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, in der Frage, das Geld, was sie vom Bund auf anderen Wegen schon bekommen haben, auch wirklich für das auszugeben, für was es vorgesehen ist.
Also dann sollten Sie diesmal, wenn man vielleicht am Ende des Tages zu der Lösung kommt, dass das Geld an die Länder gezahlt wird und die Hoheit bei den Ländern bleibt, sich diesmal auch wirklich den Dingen widmen, für die das Geld gedacht ist.
Ich nehme an, dass man das nur in diesem Fall, also wenn es nicht zu einer Grundgesetzänderung kommt, dann wird man das nur über wirklich bindende Verträge festlegen können.
Sagt Nico Fried. Am 14.12. also jetzt diese Woche wird im Bundesrat nächste Woche über die Gesetzesänderung zum Digitalpakt abgestimmt. Herr Fried, am Wochenende hatte die Süddeutsche das Buch 2 Angela Merkel gewidmet. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es hier in meinem Stapel habe. Ja, aus und nicht vorbei. Ein Bild der jungen Angela Merkel. Und Sie machen sich so Ihre Gedanken über diese Frau. Es sind ja jetzt Ihre letzten Tage als CDU-Vorsitzende. Das wird am Freitag wird ein neuer CDU-Vorsitzender gewählt. Werden Sie sie vermissen in dieser Funktion jetzt?
Auch vermissen wäre ein bisschen viel gesagt, glaube ich. Ich glaube, sie ist sehr froh, dass sie dieses Amt jetzt nicht mehr hat. Das merkt man ihr in den letzten Wochen auch an. Das ist ein völlig anderer Mensch, der da durch die politische Landschaft spaziert. Sie ist sehr locker, sehr humorvoll. Ich glaube, da fällt eine Last von ihr ab. Auch, dass sie einen, jedenfalls nach derzeitigem Stand, einigermaßen geregelten Übergang an der Spitze hinbekommt. Es hängt dann noch ein bisschen davon ab, wer es wird, wie es dann in den nächsten Monaten und Jahren auch zwischen Regierung und Partei weitergeht.
Ja, also Ihre Favoritin ist sicherlich Annegret Kramp-Karrenbauer.
Sie meinen Ihre Angela Merkels Favoritin?
Ja.
Davon können wir ausgehen. Sie hat sie ja nach Berlin geholt als Generalsekretärin. Und ja, das ist Ihre Favoritin, auch wenn sie das nie öffentlich so sagen würde.
Sie haben verschiedene Stimmen hier gesammelt von der SZ und Sie selber schreiben in Ihrem in der Spalte, Frau Merkel hätte einen Instinkt für Stimmungen, Risikobereitschaft, sie hat auch Machtinstinkt. Genau diese Risikobereitschaft, die vermissen ja heute manche. Wir hatten vorhin über den Dieselgipfel, der heute im Kanzleramt stattfindet, gesprochen. Die Frage, warum sie nicht ein Machtwort auch gegenüber den Autobauern spricht. Sie war mal die Klimakanzlerin. Warum spricht sie kein Machtwort in Sachen Kohle oder überhaupt, wie Klimaziele zu erreichen sind? Warum macht sie das nicht gerade jetzt, wo sie ja weiß, ihre Tage sind gezählt und als Kanzlerin sind ihre Jahre gezählt? Das heißt, sie hat doch jetzt eben eine gewisse Freiheit.
Ja, also grundsätzlich war ihre Risikobereitschaft, und darauf bezog sich das auch in dem Stück, ausgeprägter, als sie noch nicht an der Spitze war. Der Weg an die Spitze, da ist sie viel Risiko eingegangen, wenn Sie allein an den Artikel in der FAZ damals denken, wo sie sich von Helmut Kohl quasi namens der Partei verabschiedet hat. Mhm. Im Regierungsamt ist sie anders geworden, das ist ganz klar. Das lag natürlich auch daran, dass sie immer in sehr schwierigen Koalitionen regieren musste. Und ich glaube, dass es jetzt im Moment oder in den letzten Monaten nicht mehr sehr ausgeprägt war und viel Fummelei war, hatte natürlich zum einen mit der schwierigen Regierungsbildung zu tun. Wir hatten ja eigentlich ein halbes Jahr gar keine Regierung. Und zum anderen hatte es auch damit zu tun, dass sie mit dem Risiko, was sie in der Flüchtlingspolitik eingegangen ist, nun wirklich sich natürlich Folgen aufgeladen hat, mit denen sie schwer zu kämpfen hatte. Das muss man einfach sagen. Das hat die Gesellschaft, das sagt sie ja sogar selber, stark polarisiert. Sie hatte, glaube ich, eine Zeit lang noch die Hoffnung, sie könnte diejenige sein, die die Bevölkerung, also das Land und auch die Partei da wieder ein bisschen miteinander versöhnt. Aber das war von vornherein ein Trugschluss.
Aber es hätte sein können, wenn sie bei ihrer Meinung geblieben wäre, wir schaffen das. Schade, dass sie dann später zurückgerudert ist.
Ja, das sehe ich anders. Ich glaube, bei der Haltung ist sie geblieben, bei dem Satz nicht, das ist richtig, den sagt sie nicht mehr. Aber nicht, weil sie diese Position nicht mehr vertrete, sondern weil sie sich da falsch verstanden gefühlt hat. Sie hat das immer als Ermutigung gemeint und andere haben es als sozusagen einen Maßstab genommen, an dem jetzt immer alles zu messen ist. Aber dass das eine Zeit lang dauert, diese Fragen der Integration und auch der Abschiebung und so weiter zu lösen, das war immer klar.
Aber jetzt noch mal kurz die Frage. Also wenn jemand weiß, meine Zeit ist jetzt begrenzt. Sie haben ja vorhin gesagt, sie wirkt jetzt leichter.
Ja.
Aber wird sich das auch im Regierungshandeln niederschlagen?
Ich glaube schon. Also sie weiß ja, dass sie jetzt nur noch maximal, wenn überhaupt 3 Jahre hat, in denen sie etwas schaffen kann. Ich glaube, im Sommer hatte sie so ein bisschen das Gefühl, mir läuft die Zeit davon. Da hat man gemerkt, sie hat ganz viele Dinge gleichzeitig angefasst und nichts richtig. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie jetzt in den nächsten Monaten und Jahren sich nochmal ein paar Projekte nimmt. Dazu dürfte auch der Klimaschutz gehören. Dazu gehören aber natürlich auch Dinge, in die sie einfach international reingerutscht ist, wenn sie so wollen, wie der Ukraine-Konflikt, wo sie noch versucht, das wird sie nie ganz lösen können. Das ist ja völlig klar, das sind immer prozesshafte Dinge. Aber sozusagen einen Punkt zu setzen, wo man sagen kann, in ihrer Kanzlerschaft hat Frau Merkel dieses und jenes erreicht.
Herr Fried, ein Mann hat heute Geburtstag, 70 wird er alt, ein Mann, der mit wirklich lauter Musik bekannt wurde, Ozzy Osbourne, Rockmusiker, Black Sabbath. Sie haben ihn mal in Berlin gesehen, oder?
Vor einigen Jahren war Black Sabbath nochmal hier in der Wuhlheide und es war ein starkes Konzert mit einem starken Ozzy Osbourne, man kann es nicht anders sagen. Wenn man ihn vor 10, 15 Jahren gesehen hat, da gab es ja so eine Serie über das Familienleben der Osbournes im Fernsehen, ja, dann hätte man es nicht für möglich gehalten, dass er dieses Konzert gibt und schon gar nicht, dass er nochmal 70 wird.
Ich glaube, wenn man viel Publikum hat, dann ist das belebend, oder?
Das scheint so zu sein. Es gibt so Leute, die auf der Bühne dann nochmal mehr aufleben als im richtigen Leben.
Vielen Dank, dass Sie hier aufgelebt sind in dieser Stunde bei uns in Studio 9. Danke, dass Sie hier waren.